Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke für den neuen Morgen. Danke, dass wir uns hier in Freiheit in deinem Namen versammeln dürfen und bitte schenk uns jetzt offene Ohren und ein offenes Herz, dass wir auf dein Wort hören können und dass wir auch die Bereitschaft haben, uns von dir und von deinem Wort verändern zu lassen. Amen. Anfang des Jahres habe ich in meinem Job eine neue Herausforderung angenommen. Und zwar habe ich die Verantwortung für einen Bereich übernommen und somit auch für ungefähr 14 Mitarbeiter. Und im Zuge dieser neuen Aufgabe habe ich mir dann natürlich Gedanken gemacht, okay, wie möchte ich dann da sein in dieser neuen Rolle? Wie möchte ich mit meinen Mitarbeitern umgehen? Wie möchte ich mich ihnen gegenüber verhalten? Wie möchte ich mich meinem Chef gegenüber verhalten? Ich habe auch überlegt, wie ich nicht sein möchte. Es gibt auch viele gute, schlecht, also Negativbeispiele, wie man als Chef, als Vorgesetzter sein kann. Und ich habe mir auch überlegt, was ich mir von meinen Mitarbeitern erwarten kann. Es ist auch so, dass ich nicht nur die Verantwortung eben für diese Mitarbeiter habe, sondern ich kann auch gewisse Entscheidungen in Eigenverantwortung treffen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt oder für mich selber festgelegt, dass ich das immer mit zwei Zielen im Fokus machen möchte, diese Entscheidungen zu treffen. Zum einen sollen meine Mitarbeiter dadurch eben gerne meine Mitarbeiter sein und Freude an der Arbeit haben. Und der zweite Fokus muss sein, dass die Arbeit zur rechten Zeit, in der richtigen Qualität und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erledigt werden können. Das sind immer so diese zwei Ziele, die ich da im Fokus habe. Und vor allem für den zweiten Punkt bin ich meinem Chef gegenüber auch Rechenschaft schuldig. Das bedeutet, wenn etwas nicht klappt, wenn wir zu lange brauchen, wenn die Qualität nicht stimmt, dann muss ich dafür den Kopf hinhalten, sage ich mal. Kürzlich war ich dann auch auf einem Führungskräftelehrgang und da lernt man unterschiedlichste Dinge, unter anderem eben auch, wie man seine Mitarbeiter führen kann und wie man auch seine Mitarbeiter, ich sage mal, besser kennenlernen kann. Und da gibt es dann so Methoden, wie zum Beispiel, man kann sich so eine Grafik vorstellen und da teilt man nun seine Mitarbeiter jeden in eine Kategorie ein. Wenn ich sage, okay, dieser Mitarbeiter hat sehr viel Potenzial, er bringt sehr viel Leistung, dann ist er ein Star. Das bedeutet, er macht seine Aufgaben selbstständiger, sieht, was zu tun ist und ist da echt gut drauf. Ein Talent, er ist vielleicht noch nicht so lange im Unternehmen, aber er hat Potenzial, bringt natürlich noch nicht so viel Leistung, aber das kann noch werden. Tja, und dann gibt es, da links unten gibt es auch die sogenannten Schlechtleister. Sie haben kein Potenzial, sie bringen auch keine Leistung. Oft hängt es eigentlich damit zusammen, sie wollen vielleicht auch gar nicht wirklich und darum ist das dann einfach so. Ja? Und dann haben wir auch gelernt, wie man mit den jeweiligen umgehen soll. Und bei den Schlechtleistern, man soll schauen, wie man sie los wird. Sprich, man soll sich überlegen, wie man das Kündigungsgespräch führen möchte, sage ich mal. Sie sind schlecht fürs Unternehmen, schlecht für die Motivation im Team. Und ja, das war dann so der Tipp von unserem Trainer. Wenn es solche gibt in dieser Kategorie, weg damit. Sie bringen nichts. In einer Firma gibt es also eine gewisse Hierarchie. Ich habe gesagt, meinem Chef gegenüber bin ich verantwortlich und ich habe wiederum Mitarbeiter unter mir. So gibt es eben auch verschiedene Rollen und verschiedene Verantwortlichkeiten. In den letzten Monaten habe ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze in der Gemeinde ausschaut. Ich denke, auch in der Gemeinde gibt es unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Es gibt viele Parallelen eben zwischen Gemeinde und vielleicht auch in einer Firma, aber es gibt auch viele Dinge, die ganz anders sind. Wie zum Beispiel kann ich meinen Mitarbeitern sagen, was sie zu tun haben. Ich habe eine gewisse Weisungsbefugnis. Wenn sie das nicht machen, dann hat das dann irgendwann Konsequenzen und so weiter. Und das zum Beispiel, denke ich, ist in der Gemeinde vielleicht etwas schwieriger. So sieht das ungefähr aus. Oben gibt es einen Chef. Dazwischen gibt es Vorgesetzte, vielleicht noch eine weitere Ebene. Und irgendwo gibt es dann die Mitarbeiter. So sieht das in einer Firma aus. Und wie sieht es in der Gemeinde aus? Ich denke, wenn wir es aus biblischer Sicht betrachten, gibt es da nur eine Möglichkeit. Unten sind wir, die Gemeindeglieder. Dann kommen die Ältesten und oben drüber ist unser Chef, nämlich Gott. Es kann dazwischen noch eben Bereichsleiter geben, wie auch immer. Aber grundsätzlich ist das die Struktur, wie eine Gemeinde aufgebaut sein soll, wenn es nach der Bibel geht. Unser Ziel für den heutigen Morgen ist es, herauszufinden, wie wir unserer Rolle als Gemeindeglied gerecht werden. Sprich, was sind unsere Aufgaben? Was können wir dazu beitragen, dass wir unser Ziel erreichen? Ich denke, wir alle haben gemeinsam ein Ziel. Und wie sollen wir uns unseren Vorgesetzten, in dem Fall den Ältesten, gegenüber verhalten? Damit wir die letzte Frage überhaupt beantworten können, müssen wir natürlich zuerst einmal wissen, wer unsere Ältesten sind. Daniel, Georg, Tobias und Philipp. Das sind unsere Ältesten. An dieser Stelle darf ich euch ganz liebe Grüße ausrichten. Sie sind heute alle nicht hier. Sie sind gemeinsam am Eichenberg für 3 Tage und planen das nächste Jahr für uns und die nächste Klausur. Und ich soll eben ganz liebe Grüße an euch ausrichten. Diese Männer sind unsere Ältesten. Diese Männer, sie sind untadelig. Sie sind Ehemänner einer Frau. Sie sind nüchtern. Sie sind besonnen. Sie sind anständig. Sie sind gastfreundlich. Sie sind fähig zu lehren. Sie sind keine Trinker, nicht gewalttätig, streben nicht nach schändlichem Gewinn. Sie sind gütig. Sie sind nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Sie stehen ihrem Haus gut vor. Sie haben folgsame Kinder. Sie sind keine Neubekehrten. Und sie haben ein gutes Zeugnis, auch bei denen außerhalb der Gemeinde. Und das sind unsere Ältesten. Das sind nämlich die Qualifikationen nach 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Stellt euch mal so eine Stellenbeschreibung vor in den VN. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen sich da mit gutem Gewissen bewerben würden. Doch wir haben das Privileg, dass wir sogar 4 von solchen Typen bei uns haben. Solche Führungskräfte, solche Älteste kann man sich nur wünschen. In Apostelgeschichte 20, in den Versen 28 und 30 oder 28 bis 30 lesen wir eben unter anderem über die Aufgaben von Ältesten. Apostelgeschichte 20, 28 bis 30. So habt nun Acht auf euch selbst, also er spricht jetzt zu den Ältesten, zu den Führern. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wir lesen hier über die Aufgabe der Ältesten. Sie sollen auf die Gemeinde achten. Sie sollen also auf uns achten, so wie der Hirte auf die Herde aufpasst. Wir lesen auch noch, dass es eine sehr große Verantwortung ist. Die Ältesten sollen die Gemeinde hüten, die er, also Gott, durch sein eigenes Blut erworben hat. Das drückt diese, diese Kostbarkeit aus, wie wertvoll eben diese Herde ist. Und wenn ich auf etwas Wertvolles aufpassen muss, dann bringt das natürlich eine große Verantwortung mit sich. Wir lesen noch etwas ganz Entscheidendes. Die Ältesten werden nicht demokratisch gewählt und sind dann für 4 Jahre Älteste und dann schauen wir wieder weiter. Nein, die Ältesten sind von Gott persönlich eingesetzt. Unsere Ältesten sind von Gott persönlich eingesetzt für unsere Gemeinde. Wir wissen nun, wer unsere Ältesten sind und haben auch eine ungefähre Ahnung, was ihre Aufgaben sind. So können wir uns nun mit uns beschäftigen. Was sind denn nun unsere Aufgaben? Wie sollen wir uns den Ältesten gegenüber verhalten? Wir lesen dazu im 1. Timotheus, Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. 1. Timotheus 5, 17 bis 20. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Paulus legte die Regel fest, dass Ältesten, die gut vorstehen, doppelte Ehre gebühren soll. Ich denke, Ehre kann hier auch Respekt bedeuten in diese Richtung. Aber aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang, jetzt haben wir verschiedene Auslegungen und Kommentare angeschaut, steckt eben auch dahinter der Gedanke der finanziellen Unterstützung dahinter. Wenn also ein Ältester seine gesamte Zeit, also für die Gemeinde investiert und keinen normalen Beruf nachgehen kann, dann soll er eben auch von der Gemeinde natürlich einen Lohn bekommen und finanziell unterstützt werden. Es gibt auch Gemeinden, die das grundsätzlich ablehnen, die alles nur als Ehrenamt machen und eben keine Anstellungen haben. Aber ich sehe das eben so, dass das sehr wohl laut Bibel richtig sein kann, aber nicht sein muss. Und somit eben bei uns ist es so, dass Daniel und Georg Angestellte sind und sie bekommen natürlich entsprechend auch ihren Lohn von uns, von der Gemeinde. Es werden auch zwei Bibelstellen angeführt, um eben diese Aussage zu untermauern. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Es kommt aus 5. Mose 25, Vers 4. Und da geht es darum, dass wenn eben der Ochse auf dem Feld da arbeitet, dass er eben auch mal zwischendurch einen Bissen nehmen darf. Ja? Und das andere heißt einfach, wenn einer arbeitet, dann soll er eben von dem, was er arbeitet, auch etwas bekommen, eben nämlich seinen Lohn. Genauso ist es auch mit den Ältesten, auch wenn ihre Arbeit vermeintlich nicht körperlicher Natur ist, so sollen sie doch eben für ihren Unterhalt, die Gemeinde für ihren Unterhalt aufkommen, wenn sie eben keiner normalen, unter Anführungsstrich, Arbeit nachgehen. In Vers 19 geht es dann noch darum, wie man sich verhalten soll, wenn jemand einen Ältesten anklagt. Ich denke, weil die Ältesten eben so eine verantwortungsvolle Position haben, und das weiß natürlich auch der Teufel, sind sie besonders Angriffen ausgesetzt. Und da kann es schnell passieren, dass jemand etwas behauptet und oh, ich habe gehört, und dann geht das Ganze schon los. Und darum sollen wir hier ganz besonders vorsichtig sein, wenn wir eben Älteste anklagen. Und es steht hier eben, es sollen mindestens zwei oder drei Zeugen das bestätigen können, bevor wir das wirklich vorbringen. Soll es aber tatsächlich zu einem Fall kommen, in dem sich ein Ältester eben der Sünde schuldig macht, sage ich mal, die eben das Zeugnis der Gemeinde beeinträchtigen kann, dann sollen das die Ältesten nicht im Kämmerchen unter sich ausmachen, wie sie das jetzt handhaben, sondern das soll tatsächlich öffentlich vor der Gemeinde passieren, nämlich als Warnung für die anderen und eben auch einfach aus Gründen der Transparenz, dass man sieht, hey, das ist nicht einfach egal und das kehrt man unter den Tisch, sondern es hat Auswirkungen, es hat Folgen für den Ältesten als auch für die Gemeinde. Wir sollen die Ältesten also ehren und entsprechend entlohnen. Wir sollen bei Anklagen Ältesten gegenüber sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn aber so ein Fall eintritt, sage ich mal, dann soll das eben öffentlich passieren, dass er ermahnt wird, sodass es eine Warnung für alle anderen ist. Wir schauen uns noch eine zweite Stelle an, wo es auch darum geht, wie wir uns den Ältesten gegenüber verhalten sollen. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. denke, zumindest der Anfang des Verses ist sehr deutlich. Für manche Ohren vielleicht sogar zu deutlich. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Jetzt könnte man schnell sagen, naja, das wurde ja geschrieben da früher, da gab es ja noch Könige und so. Heute ist ja alles basisdemokratisch und oh, das glaube ich, passt irgendwie vielleicht nicht mehr so in die heutige Zeit, muss man da ein wenig im Kontext sehen, bla bla bla. Gott sagt es ganz klar, und das ist unabhängig von der Zeit, ob das jetzt von vor 2000 Jahren war oder ob es heute ist, es gilt, so wie es dasteht, genauso für uns. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Ich denke, gehorchen ist grundsätzlich klar, was es bedeutet. Man soll das tun, was ein anderer einem aufträgt oder eben sagt, was man tun soll. Allerdings soll es kein blindes, ich mache einfach alles, was er mir sagt und laufe dahin. So soll es nicht sein. Wir sollen auf jeden Fall prüfen, was die Ältesten von uns verlangen. Denn wir sehen, es gibt noch eine Instanz drüber, nämlich Gott. Gott und sein Wort haben noch mehr Autorität als wir die Ältesten über uns. Das bedeutet, wenn die Ältesten etwas von uns verlangen, uns etwas auftragen, dann sollen wir das mit der Bibel prüfen. Wenn es der Bibel widerspricht, dann sollen wir das nicht tun, weil Gott und die Bibel natürlich darüber steht. Wenn es allerdings der Bibel nicht widerspricht, das bedeutet, es muss nicht alles explizit erwähnt werden in der Bibel, das heißt einfach Dinge, die der Bibel grundsätzlich mal nicht widersprechen, dann sollen wir eben gehorchen und uns fügen. Das wiederum bedeutet auch nicht, dass wir immer 100% gleicher Meinung sein müssen. Es gibt Dinge, da sagt die Bibel nicht ganz genau, wie man es machen soll, sondern es gibt einen gewissen Spielraum und dann können eben die Ältesten vorgeben, wie wir es machen. Ich kann sagen, okay, ich würde es eigentlich vielleicht anders machen, ja? Aber ich soll trotzdem gehorchen und mich dem fügen. Ich soll nicht hingehen und andere fragen, du, wieso siehst du das? Siehst du das vielleicht auch so wie ich? Dann könnten wir uns doch zusammentun und noch ein paar mehr sammeln und dann gegen die Gemeindeleitung am besten dann antreten und sagen, so, aber wir sehen das ganz anders. Wir wollen das so sicher nicht. Ziel von dem Ganzen ist es, dass die Gemeinde eine Einheit bildet. Man darf, wie gesagt, in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung sein, aber es muss trotzdem eine Richtung geben, wie wir es als ganze Gemeinde machen wollen. Wenn wir uns das Bild von einer Herde vorstellen, einer Schafherde, wenn es da Schafe gibt, die da vereinzelt ausbrechen aus dem Ganzen, dann ist es für den Wolf viel einfacher, ein Schaf zu reißen, als wenn die ganze Herde zusammen ist. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde eine Einheit bilden, dann ist es für den Teufel viel, viel schwieriger, uns vom rechten Weg abzubringen. Und darum sollen wir eben unseren Ältesten gehorchen und uns in den Dingen fügen. Der zweite Teil des Verses, er begründet auch, warum wir eben Gehorsam gegenüber den Ältesten ausüben sollen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Wir haben es schon vorher gehört, die Ältesten haben eine sehr große Verantwortung und sie sind direkt von Gott eingesetzt. Sie haben die Aufgabe bekommen, eben über unsere Seelen zu wachen. Das heißt, ihnen ist eine seelsorgerliche und eine lehrmäßige Aufgabe zuteil. Sie haben die Verantwortung dafür, dass die ihnen anvertrauten Seelen, sage ich mal, nicht verkümmern. Und dass sie durch falsche Einflüsse Schaden nehmen. Und Gott wird von ihnen einmal Rechenschaft dafür einfordern, wie es eben geistlich mit der Gemeinde ergangen ist. Ich denke, das ist wahrhaftig keine leichte Aufgabe, die unsere Ältesten hier haben. Viel einfacher ist es doch, hier und da einmal mitreden zu wollen und am Schluss dann aber keine Verantwortung zu tragen. Aber Gott denkt hier in klaren Verantwortungsstrukturen. So wie wir Männer für unsere Familien verantwortlich sind und einmal dafür Rechenschaft ablegen werden müssen, so sind eben die Ältesten für die Gemeinde verantwortlich. Das gibt auch einen, ich sage mal, einen gewissen Trost. Wir haben vorher dieses Bild gesehen und diese ganzen Eigenschaften oder diese ganzen Qualifikationen, die diese Ältesten mitbringen. Und das hat man nicht einfach so. Diese Ältesten, unsere Ältesten, sind von Gott zugerüstet. Er hat sie dafür eben zugerüstet und darum hat er sie auch eingesetzt, weil sie eben genau die Richtigen für diesen Job sind. Und der dritte Teil, der hinterste Teil, macht nochmal deutlich, welchen Zweck eben diese Mahnung zum Gehorsam hat, damit sie mit Freuden Rechenschaft ablegen werden und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ich denke, für den Fall, dass eine Gemeinde den Ältesten die Gefolgschaft und den Gehorsam verweigert, dann ist das mindestens ein doppelter Schaden. Zum einen werden natürlich die Ältesten geschädigt, sage ich mal, weil wer will schon eine Gemeinde leiten, die nicht auf sie hören möchte, und das kann schlussendlich auch nicht funktionieren und sie werden es sicher nicht leicht haben. Und zum anderen wird die Gemeinde darunter leiden. Sie wird Schaden nehmen. Das wäre nicht gut für uns, wenn wir nicht auf unsere Ältesten hören. Das erinnert mich irgendwie so ein wenig an das Volk Israel zur Zeit der Richter. Da hieß es dann immer wieder: Es war kein König in Israel und an jeder tat, was ihm recht erschien in seinen Augen. Wenn es niemand gibt, der vorgeht, wo es lang geht, wie schnell passiert es dann, dass es da ein paar Grüppchen gibt und jeder sagt, ich glaube, so wäre es besser und der glaubt, es wäre so besser. Und schneller, wie man schauen kann, wird sich die Gemeinde aufspalten in verschiedene Gruppen. Es wird zu Streit kommen, zu Diskussionen über vermeintlich unwichtige Themen und es wäre nicht gut für uns. Und von Einheit wäre nicht mehr die Rede. Der Einzige, der sich darüber freuen würde, wäre der Teufel. Eine letzte Stelle noch, dann werden wir uns noch über die praktischen Anwendungen des Gehörten Gedanken machen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Und zu Beginn habe ich ja von meiner beruflichen Verantwortung erzählt, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ältestesein das Ganze um ein Vielfaches natürlich übersteigt. Zum einen in der Verantwortung. Ich habe Verantwortung meinem Chef gegenüber. Die Ältesten haben Verantwortung Gott gegenüber. Und dann ist es auch so, wenn ich am Montag ins Büro komme, dann kann ich meine Aufgaben, sage ich mal, an meine Mitarbeiter verteilen. Und im Normalfall sind das eben 14 Mitarbeiter und ich kann mich darauf verlassen, dass die da sind und dass die Aufgaben erledigt werden. Wenn das nicht so ist, wenn es hart auf hart kommt, sage ich mal, wenn einer nicht so möchte, dann kann ich auch eine Weisung aussprechen, ihm das nochmal deutlich sagen, was er bitte tun soll. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es irgendwann Konsequenzen haben. Und wenn ich als Vorgesetzter eben einen Schlechtleister habe, dann kann ich den salopp gesagt auch einfach rausschmeißen, wenn ich das möchte. Das heißt, ihr habt einfach gewisse Möglichkeiten, mit einem Spielraum, wo ich da eben handeln kann. Wenn jemand in der Gemeinde einfach vielleicht nicht mitarbeiten möchte, wie sieht es dann da aus? Wer kann ihm dann sagen, was er denn zu tun hat? Und macht er das dann auch wirklich? Was passiert, wenn er es nicht macht? Ich denke, die Ältesten, sie müssen mit uns arbeiten, so wie wir hier sind. Sie können uns nicht einfach kündigen und neue Mitarbeiter einstellen, sondern so wie wir hier sitzen, müssen sie mit uns klarkommen. Egal, ob wir motiviert sind oder nicht, ob wir sagen, naja, jetzt warte ich noch ein wenig, in 2-3 Monaten, dann suche ich mir vielleicht eine gemütliche Aufgabe. Jetzt möchte ich noch nichts tun. Und was ist, wenn einer eine Aufgabe hätte am Sonntag, irgendeinen Dienst, und er kommt einfach nicht? Wir merken, die Ältesten sind sehr stark von uns als Gemeinde abhängig. Davon, ob wir mitmachen, ob wir mitmachen wollen und wie wir uns grundsätzlich und ihnen gegenüber auch verhalten und ob wir uns führen und leiten lassen wollen. Und eben, wie wir gehört haben, ob wir ihre Autorität anerkennen. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Dunstkreis ist auch Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Wenn ein neuer Mitarbeiter bei mir anfängt, dann wird, bevor er überhaupt anfängt, mal ein Vertrag unterzeichnet. Das ist ganz normal und ganz logisch. Ohne das gibt es kein Arbeitsverhältnis. Und dann kommt er jede Woche von Montag bis Freitag ins Büro und arbeitet. Ohne dass ich nachfragen muss, du, wegen morgen, klappt das dann eh, 8 Uhr, treffen wir uns wieder, ja, haut das hin. Nein, das muss ich nicht machen. Es ist selbstverständlich, dass er einfach zur Arbeit kommt. Wenn nicht, dann, ja, dann läuft etwas gröber schief und dann wird es aber eben auch sehr schnell Konsequenzen haben. Wie sieht das in der Gemeinde aus? Ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die sind sehr verbindlich und kommen auch jeden Sonntag in die Gemeinde und auch, sind auch sonst sehr engagiert. Aber es gibt eben auch welche, die kommen vielleicht gerade dann, wenn es ihnen passt. Wenn es ihnen nicht passt, dann kommen sie eben nicht. Ist der Sonntag, ist der Wochenende, da möchte ich doch nicht schon wieder einen Termin haben. Da möchte ich doch einfach mal ja, ein wenig schauen, was der Tag so bringt vielleicht. Dann gibt es auch noch Menschen, die gehen vielleicht mal dorthin, dann mal dahin. Also ich meine damit nicht jemand, der eine andere Gemeinde besucht, sondern ja, die schauen sich einfach das alles mal an und wechseln frisch, froh, munter hin und her, wo sie gerade möchten, weil abwechseln ist doch gut und das, was ich dort höre, das kenne ich doch schon, den Prediger höre ich schon so lange und ja, sie suchen sich gerade dort aus, wo es ihnen vielleicht gerade an diesem Sonntag passt und gehen dann dorthin. Stell dir vor, jemand arbeitet, sagen wir mal, beim Spar an der Kasse, macht da seinen Job tagtäglich. Irgendwann steht er in der Früh auf und denkt sich, heute gehe ich nicht zum Spar, heute gehe ich einfach mal zum Hofer arbeiten. Ist doch alles das Gleiche. Kasse ist Kasse. Drüberziehen, kassieren und fertig. Unvorstellbar, oder? Unmöglich. Das kann nicht funktionieren, weil wer zahlt ihm dann seinen Lohn? Der Spar oder jetzt doch der Hofer? Oder wechseln die sich dann ab? Oder Es ist schwachsinnig, dieses Beispiel. Ja? Und es ist für alle klar, dass es so keinen Sinn macht. Wie ist das in der Gemeinde? Ich denke, auch hier kann es nicht funktionieren, wenn ich mal hier, mal da, mal dort unterwegs bin. Welche Ältesten sind dann für mich zuständig? Welche müssen dann später einmal Rechenschaft für mich ablegen? Wird das dann nach Sonntag aufgeschlüsselt, wo ich dann war? In welcher Gemeinde möchte ich dann mitarbeiten? Oder will ich gar nicht mitarbeiten, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich da bin? Ach, mache ich es mir einfach einfach. Ich arbeite einfach nicht mit, weil ich weiß ja nicht, wo ich wann bin. Und zu wem gehe ich, zu welchen Ältesten, wenn ich mal tatsächlich ein Problem habe? Und wie sieht es mit der geistigen Führung aus? Die Ältesten, sie sollen ja Einfluss auf mich nehmen. Aber das kann natürlich nur klappen, wenn ich auch da bin. Die eine Gemeinde macht so, die andere macht so. Einmal bin ich da, einmal bin ich da. Wie soll ich es nun machen? Ich habe mir dann die Frage gestellt, warum ist das im Job alles so selbstverständlich und in der Gemeinde nicht? Noch ein Beispiel. Hier bei uns in der FEG Dornbirn kann man, wenn man das möchte, ist ja alles freiwillig, kann man Mitglied werden. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der so nicht explizit in der Bibel erwähnt wird. Aber es ist auch nicht unbiblisch. Also es ist nicht gesagt, oh, mach das ja nicht. Also es ist natürlich in Ordnung, sage ich mal. Und was sollen wir in diesem Fall tun, wenn die Ältesten sagen, wir sollen es so machen? Die Bibel sagt, nicht offensichtlich, es ist falsch, dann sollen wir gehorchen und uns fügen. Ich war zu Beginn eben, wo das Thema aufgekommen ist, damit der Freikirche auch nicht so begeistert. Und ich habe dann eben mit Daniel und mit Patrick Baldorf, glaube ich, dann geredet. Und ich habe mich schlussendlich einfach dafür entschieden, es zu machen, weil ich zum Ausdruck bringen möchte, ich gehöre zur FEG Dornbirn, ich anerkenne die Ältesten als meine Ältesten, sie sind für mich zuständig. Und wenn sie sagen, hey, bitte, dann mach doch diesen, das und jenes, okay, dann mache ich das, auch wenn ich nicht hundertprozentig glücklich damit bin. Für die Ältesten macht es das Ganze ungemein einfacher. Umso größer eine Gemeinde ist, umso schwieriger wird es dann vielleicht auch, wenn wir nur 30 Personen sind. Da kennt jeder jeden und man sieht auch, wenn da mal jemand da ist, der sonst nicht kommt. Aber bei 100, 200 Leuten am Sonntag wird es auch immer schwieriger. Und so kann ich schauen, der Klaus, jawohl, der ist Mitglied. Da wissen wir ganz sicher, der zählt sich zu uns, der gehört dazu. Ich denke, über dieses Thema Mitgliedschaft hin oder her könnte man lange diskutieren. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, eben weil die FEG Dornbirn meine Heimatgemeinde ist und weil ich mich eben diesen Ältesten unterordnen möchte, gehorchen und fügen. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Ältesten nicht nur anerkennen und ihnen gehorchen und uns fügen, sondern dass wir auch mit unserem Tun unterstützen. Und zwar dort, wo es geht. Augen auf und schauen, hey, wo kann ich denn unterstützen? Ich denke, wir profitieren als ganze Gemeinde davon. Wenn wir eine Einheit sind, die Ältesten im Gebet und eben auch in praktischen Dingen unterstützen, dann können sie sich auf ihre eigentliche Aufgabe am besten konzentrieren, nämlich uns anzuleiten, auf unser Seelenwohl zu achten und uns vorwärts zu bringen. Ich denke, wenn wir das nicht machen, dann müssen sie ihre Energie damit aufbringen, Konflikte zu schlichten und Streit oder eben Diskussionen über eigentlich im Endeffekt gar nicht so wichtige Themen zu führen. Oder sie müssen sich für alles, was sie machen und entscheiden, immer rechtfertigen und genau erklären, warum sie das jetzt so machen. Oder sie verbringen den Großteil eben der Zeit mit weltlichen oder organisatorischen Dingen, oder weil es eben sonst keiner macht, dann bleibt es halt bei ihnen liegen. Das alles ist nicht im Sinn und Zweck der Gemeinde, beziehungsweise das sind sicher nicht die Hauptaufgaben der Ältesten. Ich denke, als Gemeinde haben wir alle gemeinsam das gleiche Ziel, nämlich Gott zu verherrlichen. Ein lebendiges und leuchtendes Zeugnis für Gott zu sein in dieser Welt. Und die Ältesten sind von Gott dazu bestimmt, uns anzuleiten, sodass wir das, so wie wir hier sitzen, als Gemeinde bestmöglichst machen. Ich denke, wir haben heute gesehen oder besser gesagt gehört, was für ein Vorrecht es ist, Älteste zu haben, ganz konkret, was für ein Vorrecht es ist, diese vier Männer als Älteste zu haben. Ich denke, es ist nicht nur ein Vorrecht, sondern es steckt auch ein riesiges Potenzial in uns als ganze Gemeinde, wenn wir diese Ältesten als unsere Ältesten anerkennen und wenn wir uns ihnen gegenüber so verhalten, wie die Bibel es sich von uns wünscht. Wenn wir sie in Ehren halten, wenn wir sie in Liebe achten, wenn wir für sie im Gebet einstehen, wenn wir ihnen gehorchen und uns fügen und auch ganz praktisch einfach mit anpacken. Ich denke, dann werden wir ganz automatisch zu einer Gemeinde, die Gott verherrlicht und eben ein Zeugnis für ihn ist. Und das werden die Menschen außerhalb der Gemeinde sicher dann auch mitbekommen. Das Beste ist, wir selber profitieren davon am meisten, wenn wir das machen. Wir haben gelesen, wenn wir es nicht machen, es wird uns schaden. Vielleicht nicht gleich, aber langfristig wird es uns definitiv schaden. Und die Ältesten können sich dann eben um ihre eigentliche Aufgabe, um unser Seelenwohl, nicht mit voller Energie darum kümmern. Ich denke, wenn das funktioniert, wenn wir sie unterstützen, ja, wenn sie Zeit haben, wiederum sich um unser Seelenwohl zu kümmern, dann werden wir als Gemeindeglieder auch immer weiter reifen, immer mehr erkennen, wie können wir dann noch besser unterstützen, und so wird das dann irgendwann zu einem positiven Kreislauf. Ich denke auch, die Anerkennung den Ältesten sollte man ganz konkret eben durch Verlässlichkeit und Verbindlichkeit bemerkbar machen und ihnen entgegenbringen. Nur so können die Ältesten Einfluss auf uns, auf die Gemeinde nehmen und uns gut anleiten. Nur so ist für alle klar, zu wem gehöre ich? Wer hat für mich die Verantwortung? Wer muss für mich einmal Rechenschaft ablegen? Und da gibt es eben bei uns ganz konkret die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Wir haben es zu Beginn in den 10 Minuten in den Folien gesehen. Es ist auch wieder ein Taufkurs im Oktober. Also als Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist auch eben die Taufe. Wenn du noch kein Mitglied bist, dann überlege es dir einfach. Hey, warum eigentlich nicht? Und ist es denn so wichtig für mich, dass ich kein Mitglied bin? Oder kann ich mich da vielleicht fügen und sagen, also ich mache es, obwohl ich eigentlich vielleicht nicht 100% damit einverstanden bin, weil ich die Ältesten unterstützen möchte, weil ich ihr Leben dadurch vielleicht einfacher machen kann. In Apostelgeschichte 14, Vers 23 steht, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. In diesem Sinne wollen wir als Gemeinde gemeinsam aufstehen, und ich darf zwei von euch bitten, dass sie ganz konkret für die Ältesten danken und um Segen für sie bitten, und zwei, dass sie ganz konkret für uns Gemeindeglieder bitten, dass wir uns eben unseren Ältesten so gegenüber verhalten und sie anerkennen, wie es die Bibel von uns wünscht. Danach werden wir dann in die Lobpreiszeit einsteigen.